Herzlich willkommen, Sie alle, die hier sind. Schön, dass Sie gekommen sind. Und herzlich willkommen auch an alle, die uns im Livestream oder auch im Radio verfolgen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Die Hauptperson aber dieses Abends ist natürlich unser Preisträger Kenan Kokic. In der ersten Reihe sitzt er, ist heute erst aus Wien angereist und wird gleich seinen Text zum Ende hin lesen. Außerdem gibt es natürlich auch wieder Musik. Heute kommt sie von Sally Katbe. Zuerst aber begrüßen uns Sonja Longolius und Janika Gellinek, unsere Gastgeberinnen hier im Literaturhaus Berlin.
Ja, ganz herzlich willkommen. Guten Abend auch noch einmal von uns. Meine Kollegin Sonja Longolius und ich heißen Sie sehr herzlich hier willkommen zur Verleihung des Walter-Serner-Preises 2023. Bevor Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaler Sie gleich mit dem Preisträger vertraut machen, möchten wir gerne nochmal an den Namensgeber des Preises, den Dadaisten Walter Serner, erinnern. Wir glauben nämlich, dass er mit dem Thema der diesjährigen Ausschreibung großen Spaß gehabt hätte. Und haben Ihnen jetzt deswegen zwei Textpassagen mitgebracht. Und Sie im Publikum und auch gerne Sie an den Radiogeräten müssen jetzt gleich mal raten. Der eine Text stammt von Walter Serner und der andere natürlich von ChatGPT. Hören Sie gut zu.
Es geht los. Die Revolutionäre, Nasen im Wind der Veränderung, schnüffeln nach neuen Ideen. Doch ihre Nasen bluten an den scharfen Kanten der Realität. Die Schriftsteller jonglieren mit Worten wie Nasenklammern, um den Gestank der Banalität zu überwinden, während sie in den Seiten ihrer Bücher nach der Essenz der Wahrheit graben. In dieser absurden Nase-nach-Wahrheit-Welt sind wir alle gleichzeitig Detektive und Opfer auf der Suche nach dem Duft einer Revolution, die vielleicht nur in unseren Nasenlöchern existiert. Und jetzt kommt die zweite Passage.
Diese Halunken, als da sind geschlossene Persönlichkeiten, schwer arbeitende Arrivisten etc., stoßen, selbst wenn sie es zu stupider Einseitigkeit bringen, bestenfalls ein Löchelchen meistgefragter Schriftsteller in irgendeine Reihe Gummiball, die sich jedoch rasch wieder auffüllt, weil die anderen, die Luftischi, die so vielseitig sind und fix, dass sie windrosenhaft stupsen, weitaus in der Überzahl sind. Sehr erfreulicherweise. Anziehende oder abstoßende Köpfe, die Nasen, die sie tragen, stoßen ab oder ziehen an. Mithin gibt es schwerlich idiotischere Optimisten als Rira-Revolutionäre.
Das ist jetzt Ihre Aufgabe. Ich mache jetzt eine kurze Umfrage hier im Publikum. Sie zu Hause im Radio machen einfach mit. Wer ist für den ersten Text von, ist der von Walter Serner? Stammt dieser von Walter Serner? Ich sehe 1, 2 Hände, die nach oben gehen, 3, 4. Und wer ist für den zweiten Text? Ach, und fast alle Hände gehen nach oben und Sie sehen, Sie hören, wir haben hier sehr viele Serner-Experten und Expertinnen heute im Raum. Sie haben natürlich recht. Noch hört man es, das ist doch auch gut so. Ich freue mich sehr, dass Sie alle den Walter Serner-Text erkannt haben und übergebe jetzt wieder an Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller, die uns durch die heutige Preisverleihung führen werden. Und ich wünsche Ihnen allen viel Spaß.
Ja, vielen Dank, liebe Sonja, vielen Dank, liebe Janika. Schön, dass wir wieder hier bei euch im Haus feiern können in diesem Jahr. Sie am Radio sehen das jetzt leider nicht, aber ich beschreibe es Ihnen. Und Sie im Saal, schauen Sie doch alle mal nach rechts an die Wand, denn auch da ist eine KI gerade zugange. Und zwar eine visuelle KI, ein Malroboter, der jetzt im Laufe der nächsten Stunde ein Porträt an die Wand malen wird. Also KI überall, wo wir auch nur hinschauen. Und auch unser Gastjuror dieses Jahr passt ganz gut zum Thema, fanden wir. Juan Escuse, wir hätten uns keinen besseren in diesem Jahr vorstellen können. Zwei Romane sind von ihm erschienen, Miami Punk und Lärm und Wälder. Und in seinen Texten spielt er nicht nur mit Weltuntergangsszenarien. Miami zum Beispiel liegt bei ihm nicht am Meer, sondern an einer Wüste. Sondern Juan Escuse beschäftigt sich auch mit Computerspielen und immer wieder mit dem Ausloten von Digitalem und Analogem. Und das passt natürlich wunderbar zu unserer diesjährigen Ausschreibung des Walter-Serner-Preises.
Ja, wir haben uns nämlich in diesem Jahr mit KI beschäftigt, beziehungsweise haben Autorinnen und Autoren dazu aufgefordert, sich mit KI zu beschäftigen und einen Text dazu zu schreiben, zu den Vorzügen und Nachteilen, die KI haben kann. Inwiefern können sich künstliche Intelligenz und menschliche Kreativität in Zukunft ergänzen? Welche Rolle spielt KI schon jetzt vielleicht für die Kunst und für Kunstschaffende? Welche Prozesse werden obsolet? Welche unverzichtbar? Das waren Fragen, die wir eben aufgeworfen haben in der Ausschreibung. Und wir sind uns ganz sicher, dass auch Walter Serner seinen Spaß mit KI gehabt hätte. Denn er hat mit seiner experimentellen Schreibweise auf jeden Fall auch immer in Richtung Zukunft geschaut.
Wir können ihn leider nicht mehr fragen, aber es gibt von ihm diesen wunderbaren Satz: Dichtung ist und bleibt ein wenn auch höherer Schwindel. Und er hat selbst auch ganz gerne mal ein bisschen gefaked, ein bisschen plagiiert. Er war ein Hochstapler. Aber was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben auch noch mal ChatGPT gefragt im Vorfeld. Wir haben nämlich ChatGPT gebeten, uns eine Kurzgeschichte zu unserem Thema des diesjährigen Walter-Serner-Preises zu schreiben. Und ChatGPT hat uns ganz schön enttäuschende Ergebnisse hingeworfen, muss man wirklich sagen. Wir haben eine Geschichte bekommen mit einer KI namens Aria, die sich einsam fühlt, die sich für die Rechte von KIs einsetzt und sich mit einem Wissenschaftler namens Alex zusammentut. Das hat uns überhaupt nicht überzeugt. Schon beeindruckend, dass eine KI überhaupt schreiben kann, aber literarisch fanden wir das nicht.
Das ist ja irgendwie auch ein bisschen beruhigend, oder? Aber man kann natürlich nicht leugnen, dass sich die Literaturbranche und die Literaturwelt mit KI beschäftigt und mit dem, was KI schon kann und eben nicht kann. Es gibt in Verlagen mittlerweile Teams, die sich nur damit befassen und auch schon Autorinnen und Autoren, die mit KI experimentieren und eben versuchen, in Zusammenarbeit mit KI einen Roman zu schreiben. Das alles sind gerade Experimente, die eben mal mehr und mal weniger gelingen. Aber es ist eben so, die KI ist im Moment nur so gut, wie ja, sie eben gefüttert wird vom Menschen. Sie ist quasi eine Echokammer der Inhalte, die Menschen schon irgendwann mal geschaffen haben. Unser Gastjuror, Juan Escuse, hat gerade erst in der Literaturzeitschrift Neue Rundschau zusammen mit der Autorin Jennifer Becker einen Beitrag geschrieben über ChatGPT und auch als Fazit festgehalten, noch lassen sich mit Chatbots keine Geniestreiche generieren.
Wir setzen also weiterhin auf echte Autorinnen und Autoren. Wir setzen auf unkünstliche Intelligenzen wie Kenan Kokic. In seinem Gewinnertext gegen Ende hin schreibt er von einem Besuch bei einem alten, kranken Vater. Es geht um eine Beziehung, die von Sprachlosigkeit auf mehreren Ebenen geprägt ist. Und da ist zwar die Hoffnung, diese Stille zwischen den beiden mit Hilfe eines Bots zu überwinden, da kommt die KI ins Spiel, aber auch die Maschine kann eben nur bedingt weiterhelfen. Das ist eine sehr eindringliche und kunstvoll erzählte Momentaufnahme, auch über Migration, über Maschinen, über Sprechen und Schweigen.
Ja, und während die KI dort an der Wand der Malroboter auf jeden Fall schon ein Ohr fast fertig hat und ein bisschen Haare zu erkennen sind, freuen wir uns jetzt auf die Laudatio von Juan Escuse und auf den Text natürlich von Kenan Kokic. Aber vorher hören wir erst etwas Musik, keine künstliche, keine von KI geschaffene Musik, aber elektronische, und zwar von Saleh Katbe. Er ist Komponist, Produzent und Oud-Spieler. Das ist eine Kurzhalslaute, falls Sie dieses Instrument noch nicht kennen. Saleh Katbe hat unter anderem in Damaskus und in Weimar Musik studiert und ist auch bekannt für seine Theater- und Film-Soundtracks. Und jetzt spielt er uns ein Stück, einen Prolog. Thank you.
Hallo, ich hatte ja das Glück, Kenan Kokics Text gegen Ende hin in meinem Stapel zu haben. Wir haben uns die ja so aufgeteilt, die Bewerbung. Und es ist mir nicht nur deshalb eine große Freude, dich, Kenan, und deine Kurzgeschichte jetzt hier mit Lob zu überschütten. Ich hoffe, das ist okay für dich. Es geht auf jeden Fall schnell vorbei. Ich selber finde es eigentlich schön, jemanden mit Lob zu überschütten, aber selber wäre mir das jetzt auch unangenehm. Wir haben es eben schon so kurz hört, worum es geht, also das Setting, und wir werden es ja gleich noch in Gänze gleich genießen, aber das ganz kurz zur Prämisse, also er hat eigentlich eine sehr schlank gebaute, aber alles andere als leichte Erzählsituation, nämlich die einer Figur, die ihren sterbenden, kranken, alten Vater besucht. In Details geht es da nicht, in körperliche. Und mit einem gewissen Widerwillen schleppt sich diese Figur zu diesem sterbenden Mann in so einer Mischung aus Pflichtbewusstsein, Zuneigung und Angst, schleppt sich dahin unregelmäßig, nur damit sich die beiden dann letztlich anschweigen. Zitat: Er spricht meine Sprache nicht, die hiesige ich, die seine schlecht, verstehe nur, lese nur, rede nie, rede nicht, rede nie. Und dass die beiden sich nichts zu sagen haben, liegt dabei aber nicht nur eben an der Sprachbarriere zwischen den beiden oder am körperlichen Zustand des Vaters, sondern, und das schimmert im Text immer wieder sehr elegant gebaut durch, auch daran, dass die Beziehung zwischen ihnen schon immer oder schon lange kaputt war. Und dennoch unternimmt die Figur nun einen letzten Versuch der Kommunikation. Und weil der Vater aber eben selbst nicht sprechen kann, greift die Figur zu einer Maschine, zu einer KI, die die Figur füttert mit Erinnerungen des Vaters, Erinnerungen an die eigene Kindheit, an die Flucht vor einem Krieg, an die Migration. Mit allem, was sie über diesen Mann und sein Leben zusammentragen kann, trainiert sie das Programm. Und dieser Datensatz bildet dann die Grundlage für den Chatbot, der das ermöglichen soll, was in der Realität nicht mehr möglich ist und vielleicht nie möglich war. Das also zum Setting. Was mir jetzt an Kenans Text am meisten imponiert hat, ist, wie er das umsetzt, weil das Setting allein kann man auch noch ganz schön verkacken. Dann kommen mir 1000 Beispiele, wie man sozusagen mit dieser Erzählprämisse dann trotzdem einen schlechten Text schreibt. Und ich möchte 2 Sachen hervorheben, die sozusagen an der Umsetzung toll sind. Und das ist zum einen die konzeptuelle Implementation von KI ins narrative Setting. Also damit meine ich, der Chatbot, der eben für den Sprachlosen sprechen soll, ist hier nicht nur irgendein Gimmick und ist auch nicht nur die Erfüllung von irgendeiner sozusagen der Themenvorgabe dieses Preises. Und er ist auch nicht nur quasi ein Update oder ein billiger Ersatz für so vergleichbare literarische Tropes wie Geister, die irgendwie Kontakt herstellen sollen zwischen Menschen oder zu einem Verstorbenen oder zu einem fast Verstorbenen, sondern der Text nimmt die Technologie in dem Sinne ernst, dass er dessen Funktionsweisen unmittelbar verhandelt ohne sie erklären zu müssen. Wie den meisten von euch bekannt sein dürfte, basieren die leistungsfähigsten KIs, die wir heute benutzen, auf neuronalen Netzen, die anhand riesiger Datenmengen lernen, richtige Entscheidungen zu treffen, in Anführungszeichen. Das Problem ist, wenn diese Datenmengen nur unzureichend, in Anführungszeichen, gut sind und nicht hinreichend geklärt ist, was überhaupt mit gut gemeint ist. Und genau diesem Problem sieht sich letztlich auch die Figur in Kenans Text gegenüber. Und genau deshalb scheitert auch der Chat mit dem Bot. Die Sehnsucht nach deinem Gespräch wird nicht erfüllt, denn der Bot wurde zwar mit all diesen Daten, die die Figur über ihren Vater zusammentragen konnte, trainiert, aber weil die Beziehung zum Vater schon immer kaputt und korrumpiert war, durch Gewalt, Sprachbarrieren, durch Trauma, können die Trainingsdaten wirklich auch nur kaputt und korrumpiert sein. Und deshalb kann der Bot nur reproduzieren, was die Realität konstituiert. Das ist sozusagen das Konzeptuelle, was mich beeindruckt hat. Und dann gibt es noch was anderes, was ich weiß gar nicht, wie man das verorten würde, wahrscheinlich stilistisch oder sowas. Nämlich so die emotionale Balance des Textes. Ich glaube, da hätte man wahrscheinlich, also man hätte auch bei dem Chatbot ganz viel schreckliche Sachen machen können, wie der ersetzt den dann wirklich und es kommt so eine Eröffnung und alles wird so Haya-Popaya-mäßig oder es kommt ganz schlimm, so ein krasser Kulturpessimismus, dass die Beziehung noch kaputter geht durch das Sprechen mit der Maschine, sondern es bleibt im Ambivalenten. Und diese Ambivalenz überträgt sich auch sozusagen auf dieses emotionale Spannungsfeld des Textes, das Gleichgewicht aus Pathos und Banalität. Denn so emotional aufgeladen diese Erzählsituation auch sein mag, und das birgt ja sicherlich ein gewisses Pathos-Risiko, und so wortgewaltig der Text am Anfang auch losmarschiert, weiß Kennern diese Schwere immer wieder aufzufangen und sozusagen ein Gleichgewicht zu bringen. Und für mich ist die größte Kunst im Erzählen, wenn es nach 4 Seiten so Hoffnungslosigkeit, Schrecklichkeiten, Horror, der Text endet mit dem Satz: Ich will weggehen, weg sein und frei haben. Ich habe noch Urlaub. Und nicht, dass es jetzt besonders wichtig sei, dass Literatur die Welt abbildet. Ich glaube, darüber sind wir alle schon hinaus. Aber diese durchgehende Faser unserer Wirklichkeit, nämlich die permanente und so seltsame Gleichzeitigkeit von Kaputtheit und Normalität, von Schrecken und Alltag, hat Kenan auf den Punkt getroffen, gerade mit diesem Urlaubsding. Also eine gerechte Entscheidung kann es trotzdem nie geben bei einem Literaturpreis und wahrscheinlich auch sonst nie. Aber zumindest eine gute, denke ich. Glückwunsch zu diesem absoluten Hammertext und Glückwunsch zum Walter-Senner-Preis und dem ganzen Geld. Kennen. Jetzt bist du da.
Gegen Ende hin. Schwerkraft zieht an jeder Faser. Sie zieht an jedem Knorpel, Knochen, zieht mich runter, rein, rein ins Bett, immer schwerer, keine Kraft mehr. Die Wirbelsäule bricht bald in alle Einzelteile auseinander. Organe, Fleisch und Fett darüber ziehen an ihren Enden, drücken sie rein, rein ins Bett. Ich muss aufstehen. Bald zerbreche ich, bald schaue ich vorbei. Ich liege 2 Stunden, etwas mehr. Ich habe frei im Bett, muss aufstehen und frei haben und frei durch die Stadt, um vorbeizuschauen. Den Urlaub habe ich kurzfristig genommen, denn ich werde ja bald vorbeischauen. Die Pflegerin hat es angeordnet. Na, Sie werden ja bald vorbeischauen, das meinte sie vorgestern am Telefon. Jetzt gegen Ende hin werden Sie ja vorbeischauen. Verwob die Worte in jeden Satz, in allen möglichen Anordnungen, bellte immer mit dem Ja, dem bekräftigenden Ja. Sie werden ja bald vorbeischauen, aber bald werden Sie ja schon vorbeischauen. Und bevor sie mich zum 10. Mal anknurrte, riss ich ihr den Ja-Knochen aus dem Mund, den bekräftigenden Ja-Knochen, und bellte damit zurück: Ja, ja, ich werde vorbeischauen. Auflegetun. Ich werde also bald vorbeischauen. Deswegen liege ich im Bett und zähle die Stunden und habe frei. Die ganze Nacht habe ich gestern mit dem Laptop im Bett verbracht. Er wird mit mir kommen, wird meine Prothese sein. Anders kann ich nicht, anders habe ich es nie können. Diffuses Licht strahlt mich wieder an. Das Handy hat mich in der Hand. Jedes Mal in der Hand strahlt es mich an, projiziert fette, große Zahlen auf meine Linsen. Und bevor ich sehe, wie sie sich wandeln und wie sie bald die 2,5 Stunden markieren, tausche ich sie ein. tausche diffuses Licht und fette Zahlen ein gegen Wände, die von meinen Augen zerfallen. Türen, die sich öffnen, Wasser, das mir die Augenringe nicht aus dem Gesicht waschen kann. Kein Licht mehr, kein Wasser, nur mehr Wände, die zusammenbrechen, Straßenschilder, die vorbeifliegen. Alles zerfällt und fliegt vorbei. Büros, Ampeln, Kinder und Gemeindebau, Bäume und Bordstein und Vorhof. Und ich warte. 5 Minuten schon. Ich würde noch weitere 5 Minuten vor der Tür stehen, die Konturen der Klingel abtasten und warten. Auf die Ausrede warten. Aber Zugluft bläst durchs Treppenhaus, zieht mir in den Rücken, hat mich reingeschubst, reingetreten. Jetzt bin ich drinnen. Türe zu. Kurze, süße Sehnsucht nach der Zugluft. Jetzt Zigarettenmuff. Ich hänge den Mantel am Garderobenhaken auf und halte kurz inne. Seit Jahren hat hier niemand geraucht. Doch alles hat sich abgelagert. Tabak ist durch die Maserung der Möbel hindurchgedrungen, ist in jeder Ritze, Rille, Faser, ist im Kern, reibt sich an mir ab. Bald ist er wieder in mir drinnen. Ich rieche an der Hand, die kurz an der fahlgelben Wand vorbeigestrichen ist, und merke schon, die Haut ist auch schon Tabak. Ich bin zu Hause. In der Tür zum Wohnzimmer ist ein Glaseinsatz, da das Licht biegt und bricht, Lichtscherben schießen hindurch in den Vorraum, streuen um meinen Körper. Wenn ich mich bewege, schlitzen sie mich auf. Ich verharre also und sehe durch das Glas diese zerfranste Silhouette, mitten im Raum, immer in der Mitte. Woanders ist kein Platz, ist nie ein Platz gewesen, hat immer die Mitte gebraucht. Um sie huscht etwas vorbei, Silhouette 2, und kurzes Schattentheater im Glas, verwaschene Figuren, die ineinander verwachsen, aus dem Rahmen, in den Rahmen preschen, Requisiten werden hin und her gebracht und die Tür geht auf. Ja, grüß Gott, ich freue mich, dass Sie endlich da sind. Plattitüdenrauschen knistert in den Ohren, gleich ist es zu Ende, hat sich schon verflüchtigt. Am Nachmittag bin ich dann wieder da und wieselt rasch an mir vorbei, hinaus zur Tür. Ich würde gerne mit. Die Tür zum Wohnzimmer ist aufgerissen, zwischen mir und ihm jetzt eine unendlich offene Weite. Gelblich krankes Licht strömt zwischen den dicken, steifen Vorhängen hinein in den Raum, spiegelt sich im metallenen Rollstuhlarm und strahlt sengend weiß entgegen. Ich schlage mein Skript auf und gehe sie durch, dieselben 3 Dinge wie immer. Was gibt es? Mir geht es gut, ich hoffe, dir geht es gut. Währenddessen zur Terrassentür. Reiße auf, reiße die Welt da draußen auf und hoffe, dass etwas von ihr hereinkommt. Denn die Luft steht, steht schon ewig, alles steht und ist schon immer hier gestanden, nur der Vater. Der steht nicht mehr, schon lange nicht mehr. Der sitzt im Rollstuhl inmitten des Wohnzimmers, woanders darf er nicht mehr hin. Auf dem Sofa sitzt er nicht aufrecht, auf dem Sofa würde er am Schleim ersticken. Die Pflegerin hat es angeordnet. Im Rollstuhl erstickt er nicht, mit der Maske erstickt er nicht, unter dem Maskenmetall atmet er gut, sieht er gut, 12 Stunden pro Tag muss er sie anhaben, keine Minute weniger. An der Maschine erstickt er nicht, auch nicht an den Schläuchen, am Berg aus Schlauchsalat. Er verbindet ihn mit der Maschine und füllt seine Venen mit flüssiger, farbloser Hoffnung. Daran erstickt er nicht, damit atmet er gut, damit schläft er gut, mit dem emsigen Maschinenmetronom. Es verrichtet die Arbeit im immer gleichen Takt und vermeldet, dass der Mensch mit dem Katheter noch immer lebt, verkündet die frohe Botschaft in rhythmisierten Piepsynkopen. Sie setzen kurz ein, kurz ein, kurz ein, kurz und kurz ein, kurz ein. Und ein langer stechender Ton am Ende, der säuselnd abfällt, wie eine abgeworfene Bombe. Jeder weiß, dass sie einschlagen wird. Ich nehme mir den Sessel beim Küchentisch, wo schon lange niemand mehr sitzt, und setze mich neben ihn, passe auf, dass sich Sesselbein und Schlauchsalat nicht miteinander verheddern. Neben ihn, niemals, gegenüber, auch nicht schräg, neben ihn, nur neben ihn. Terrassentür im Rücken. Mittagssonne strahlt mir in den Nacken, wärmt mich, beruhigt mich. Einen Moment lang will ich nach hinten kippen durch die Tür. will schauen, wo ich lande. Aber stattdessen schaue ich nach vorne, Kleiderschrank, schaue nach links, Fernseher, schaue nach rechts, Vater, Katheterhand rechts. Sie tut weh, auch wenn er es nicht sagen kann, und selbst wenn er es könnte, würde er es auch nicht. Also halte ich ihn kurz in der linken, Körperkontakt, immer kürzer und vorbei. Ich lasse los, fast schon zu viel. Ich will ihn nicht an die Mutter erinnern, mit meinen Mutterhänden, von Linien übersät, so wie die ihren, Linienlabyrinth auf rosa Teint. Schon lange gibt es nur mehr die meinen. Schon lange sitzen keine Mutterhände mehr am Küchentisch, haben keine anderen Mutterhände die Vaterhand berührt. Schon lange sind wir allein, im heimatlosen Kinderland, nicht Vaterland, dort kann er nicht mehr hin, dort gibt es keine Pflege. Schon lange sind wir hier, wortlos, sprachenlos. Jetzt gegen Ende hin werden sie mir ein paar Dinge sagen. Er spricht meine Sprache nicht, die hiesige, ich, die seine schlecht, verstehe nur, lese nur, rede nicht, rede nie. Sie kommen ihn dann noch einmal besuchen, um mit ihm zu plaudern, jetzt gegen Ende hin. Ich bin gekommen, um zu plaudern, um noch ein paar Dinge zu sagen. Dafür bin ich ja hier, werde sie sagen, nicht in meiner Sprache, in der Muttersprache. Doch ohne Mutter ist sie nicht einmal mehr Muttersprache, ist Vatersprache, ist blasser Wortschatz, der an den geplatzten Buchstabennähten auseinanderfällt, ist nicht einmal mehr Schatz, nicht mehr Sprache, ist nur Vater, auseinanderfallender Vater, blasser Vater, geplatzter Vater. Ich klappe den Laptop auf, ich halte ihn krampfhaft an mir, schon seit ich gekommen bin. Er ist meine Prothese, anders kann ich nicht. Die ganze Nacht habe ich gestern die Daten eingespeist, die Geschichten, die Biografie, das Ganze, das ganze Datensilo und alles Leben darin, alles im Internet, damit ich sprechen kann, jetzt gegen Ende hin. Die ganze Nacht habe ich die Sitzung offen gelassen, damit die Verbindung nicht getrennt wird. Jetzt tippe ich im Bot, schreibe mir den Anfang in der Vatersprache und warte, warten, punktiert vom Maschinenmetronom, Bombensäuseln und fange an zu lesen, vorzulesen. Darüber zu lesen, wie nicht alles einfach war und dass ich mein Bestes gegeben habe, damit es jetzt gegen Ende hin erträglich ist. Darüber, dass ich weiß, dass es schwierig für dich war, du hattest selber keinen Vater. Dass ich das weiß, dass ich das verstehe. Lese nicht darüber, wie oft du das gesagt hast, ständig, mir schon als Kind, du hattest selber keinen Vater, und dass ich froh sein soll, einen zu haben, ständig, darüber lese ich nicht. Ich lese, dass ich es verstehe, verstehe, dass es schwierig war, dass ich dich trotzdem lieb habe, das lese ich. Ich lese und muss weiter tippen, schreib mir den nächsten Teil und lese währenddessen weiter, dass ich trotzdem glaube, du hast auch dein Bestes getan, als ich klein war, du hast dich um uns gesorgt. Das lese ich. Lese, dass du dich verausgabt hast auf der Arbeit. Nur für uns. Nur für uns hast du das gemacht. Und dass du uns das immer wieder gesagt hast. Das lese ich nicht. Das schreibt der Bot nicht. Bombensäuseln, der nächste Teil ist da. Dass du dich gekümmert hast um uns, auch wenn wir wenig zu essen hatten. Das lese ich. Dass du immer ein paar Süßigkeiten mitgenommen hast von der Arbeit. Und wie ich mich gefreut habe. Darüber lese ich. Lese nicht, warum wir wenig zu essen hatten, darüber schreibt er nichts, über das Schreien mit der Mutter, über das Gehalt, das ein paar Tage nach Monatsanfang schon weg war, immer weg war, und wenn es weg war, dann warst du auch weg. Darüber lese ich nichts, dass du weg warst, nächtelang, wochenlang, und dass du in deinen Cafés warst, so hat's die Mutter mir immer erzählt, darüber lese ich nichts, dass du wochenlang in Cafés warst und am Telefon sich die Mutter ausgeheult hat, er verspielt alles, alles ist weg, ist immer weg, du bist immer weg. Darüber lese ich nichts. Ich lese, wie schwer das alles für dich war und dass ich es verstehe, Bombensäuseln, schreib mir den letzten Teil. Dass ich dir nichts vorwerfe, das lese ich. Dass mir das nicht zusteht, letzter Teil. Und lese, dass du dir keine Vorwürfe zu machen brauchst. Dass du alles in deiner Macht Stehende getan hast, das lese ich. Dass sich die Mutter zu Tode gearbeitet hat, während du weg warst, das lese ich nicht. Dass ich mir wünschte, sie wäre hier, statt dir, das lese ich nicht. Ich lese, dass ich sie vermisse, dass ich wünschte, dass sie hier mit uns wäre. Darüber lese ich und ein letztes Mal lese ich, dass du dir keine Vorwürfe machen musst, dich nicht schuldig fühlen musst, dass niemand schuld ist. Niemand ist schuld, auch nicht an der Krankheit, dass alles gut gehen wird. Alles wird gut gehen. Ich bleibe die nächsten paar Tage hier, das lese ich. Bombensäuseln, all das lese ich und höre auf zu lesen. Laptop zu, Handy aus der Tasche. Es ist ein Notfall auf der Arbeit. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Bitte kommen Sie gleich zurück. Ich kann ja nicht länger. Wenn ich könnte, dann würde ich ja. Und sie bellt zurück. Ja, ja, ich komme gleich. Und ich stelle den Sessel zurück. Passe auf, keinen Schlauch mitzureißen. Warte, bis sie kommt. Warte und warte. Bombensäuseln, Tür auf. Danke, dass Sie wieder so schnell kommen konnten. Plattitüden knistern. Ich reiße den Mantel vom Garderobenhaken, reiße die ganze Garderobe mit, schaue nicht nach hinten, schaue nicht zurück ins Wohnzimmer, bin draußen im Vorhof, mitten im Vorhof. Auf der Rutsche sind zwei Kinder. Sie blicken mich an. Ich gehe schneller, schneller vom Blick weg, weg in die Stadt. Ich will weggehen, weg sein und frei haben. Ich habe ja noch Urlaub.
Thank you.
Vielen Dank, Salih Kadbi, für diese Musik eben. Die ging einem mindestens so durch Mark und Bein wie die Gewinnergeschichte von Kenan Kukic, die wir vorher gehört haben. Das Stück eben hieß KI-Partner, passenderweise. Und unsere KI an der Wand hat inzwischen ein Gesicht gezeichnet. Es gibt jetzt schon ein zweites Ohr, zwei Augen, ein Schnurrbart. Ich glaube, die Ähnlichkeit mit unserem Preisträger, der jetzt zwischen Nadine und mir hier auf der Bühne sitzt, ist inzwischen nicht mehr zu leugnen. Ich glaube, naja, wir warten mal ab, wie es weitergeht da mit der KI an der Wand. Ich kann übrigens auch nochmal alle, die am Radio zuhören, die das jetzt leider nicht sehen können, nochmal beruhigen. Wir haben unseren Fotografen Thomas Ernst hier vor Ort, der macht Bilder von allem. Und ab morgen spätestens können Sie das auf unserer Webseite von RBB Kultur auch sehen. Ja, Kenan, jetzt sitzt du hier. Ich muss ja nochmal sagen, der allerschönste Moment für uns in der Jury ist immer, wenn wir uns dann auf einen Text geeinigt haben und dann erfahren wir aber erst, welcher Name dahinter steckt. Wir wissen ja nicht, wer diesen Text geschrieben hat, die Texte sind anonymisiert. Dann kam dein Name, Kenan Kukic, und dann haben wir dich angerufen, mein Handy lag in der Mitte des Tisches, wir saßen alle drumrum und wir haben dir gratuliert und von dir kam erstmal ganz viel Lachen. Du konntest gar nicht viel sagen. Weißt du noch, was du in dem Moment gedacht hast, was dir durch den Kopf gegangen ist?
Dass ich wieder nach Berlin muss.
Darfst.
Ja, ich darf auf jeden Fall. Nein, es ist eine sehr schöne Stadt.
Sowohl als auch.
Ja. Nein, also war natürlich krass und ich war baff, ja, natürlich. Und ich glaube, das hat man mir angehört, ja.
Ja. Du darfst wieder nach Berlin oder durftest jetzt wieder nach Berlin kommen, weil du im November schon mal hier warst, um am Open Mic teilzunehmen und hast auch diesen Open Mic für dich entschieden mit einer anderen Geschichte, aber du hast den Open Mic Wettbewerb in diesem Jahr gewonnen. Das ist einer der wichtigsten Nachwuchswettbewerbe im Literaturbetrieb, im deutschsprachigen Raum. Und meistens folgt ja nach so einem Preissegen, im letzten Jahr hast du auch schon einen Preis gewonnen, den Exile-Literaturpreis, meistens folgt danach ja ein Buchvertrag. Wie viele Verlage stehen denn schon Schlange bei dir?
Naja, also für einen Buchvertrag braucht man, glaube ich, ein Buch.
Wäre man ja nicht unbedingt.
Das ist eher das Projekt momentan. Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite an meinem ersten Roman. Und ja, genau. Und da habe ich auch schon Kontakte.
Ha, das klingt sehr mysteriös. Wir sind gespannt und wollen aber nicht weiter nachbohren. Aber es wird mehr zu lesen geben, das wissen wir jetzt schon. Beim Open Mic hast du dich ja mit einem anderen Text beworben als hier jetzt beim Serner-Preis. Und wir wollten in diesem Jahr Texte über künstliche Intelligenz. Im letzten Jahr haben wir Liebesgeschichten gesucht. Dieses Jahr ging es eben um dieses Thema KI. Als du die Ausschreibung gelesen hast, hat dich das dann inspiriert zu dieser Geschichte? War das tatsächlich der Auslöser?
Ich weiß jetzt nicht, ob das Thema KI mich unbedingt inspiriert hat, insofern als dass ich einfach gerne etwas schreiben wollte, was zwar KI involviert, aber jetzt zwar nicht KI zum zentralen Thema macht, weil ich schon das Gefühl hatte, das wird einfach schief gehen, ja, weil ich sehr viel Respekt vor dem Thema habe einerseits. Ich glaube, man braucht wesentlich mehr Wissen als das, was ich habe, um wirklich, finde ich, intelligent, sagen wir mal, darüber schreiben zu können. Und deswegen habe ich davon abgesehen und habe versucht, irgendwie das Thema ein bisschen so in meine typischen, in meinen Themenkomplex sozusagen zu holen. Ja, also Familie generell. Ja.
Du studierst ja seit diesem Herbst Sprachkunst, angewandte Sprachkunst an der Universität in Wien, hast aber mehrere Jahre lang als Softwareentwickler gearbeitet. Hat dir das geholfen jetzt dabei, diese Geschichte zu schreiben?
Nein, aber das, was ich in der Softwareentwicklung gemacht habe, das ist so, also wenn man mich zu KI fragt, dann ist das so, wie wenn man einen Orthopäden zum Coronavirus befragt. Also das ist so, schon eine ganz andere Sache. Wenn, dann hat es mir insofern geholfen, als dass es dazu beigetragen hat, dass ich bewusst Distanz davon genommen habe, dass jetzt irgendwie den Anspruch zu haben, jetzt die The Big Theory of Everything sozusagen über KI zu schreiben oder so. Also ja, genau, eben weil ich weiß, es ist ein sehr, sehr tiefes Thema und ich ja dann nicht mit irgendeinem Halbwissen sozusagen daherkommen wollte.
Das ist ja ein Schritt, nochmal so ein Studium anzufangen. Also wenn man jahrelang als Softwareentwickler arbeitet, verdient und so weiter, dann zu sagen, so, ich gehe jetzt nochmal zurück an die Uni, studiere Sprachkunst. Was war der Auslöser dafür?
Also generell das Interesse einfach oder fast die Notwendigkeit, was anderes machen zu wollen auch, weil ich schon mich immer zu, sagen wir mal, kreativen Dingen hingezogen gefühlt habe und das einerseits also sich in der Musik ein bisschen niederschlägt, aber auch halt im Schreiben. Und ich so vor 2 Jahren dann angefangen habe, ein bisschen ernsthafter zu schreiben, auch Feedback einzuholen zu den Dingen, die ich schreibe, und dann gesehen habe, dass das Feedback nicht ganz fürchterlich ist und mich eben ja etwas mehr literarisch zu betätigen.
Wie lange schreibst du denn schon?
Ja, hängt davon ab, wie man es definiert. Also angefangen zu schreiben habe ich als Jugendlicher und hatte aber immer wieder ganz lange große Schreibpausen dazwischen. Also auch wie ich dann nach der Schule angefangen habe zu arbeiten, sofort danach eigentlich, habe ich dann einige Jahre eigentlich nicht geschrieben, weil ich einfach irgendwie nicht die Zeit hatte dafür oder das einfach nicht auf meinem Radar war sozusagen.
Es gibt ja ganz viele Leute, die schreiben. Ich glaube, fast alle von uns haben irgendwelche Liebesgedichte geschrieben oder so mit 17. Der Lyriker Jan Wagner hat mal gesagt, wenn man mit 21 noch schreibt, dann wird's ernst. Gab es für dich so einen Moment, in dem du wusstest, jetzt ist es wirklich mir ernst mit dem Schreiben?
Ich weiß bis jetzt nicht, ob es mir ernst ist, aber es hat auf jeden Fall geholfen, dann, wie ich bei meinem ersten Wettbewerb mitgemacht habe, das war halt der Wettbewerb letztes Jahr, dass ich den gewonnen habe. Und ja, also das war dann einfach so eine Bestätigung von außen, dass man vielleicht doch damit was machen kann, einfach. Und ich glaube, also ich habe davor halt auch nie meine Texte geteilt und auch nicht wirklich darüber gesprochen. Also ich glaube, Leute in meiner Umgebung haben zwar immer ein Gefühl dafür gehabt, dass mich das interessiert, aber jetzt nicht, dass ich das aktiv verfolge. Und das war dann so das Sprungbrett sozusagen.
Ich möchte noch mal auf deine Geschichte zu sprechen kommen, gegen Ende hin. Was uns gefallen hat, ist das, was auch Juan Guse schon betont hat in seiner Laudatio. Diese Beziehung, die von Sprachlosigkeit geprägt ist, die bringst du so wunderbar auf den Punkt, auch zwischen den Zeilen. Und diese Hoffnung, die Stille mithilfe eines Bots zu überwinden, die ja grandios scheitert und vielleicht auch scheitern muss. Keine KI der Welt kann die Sprache übersetzen, ja, die ein erwachsenes Kind und sein Vater eben nie miteinander hatten. Das weiß in der Tiefe des Herzens natürlich auch der Erzähler oder die Erzählerin. Was wünscht er oder sie sich dann trotzdem von dieser KI-gestützten Begegnung?
Mhm. Ich glaube, was das Kind sich tatsächlich auch sehr wünscht, auch wenn das jetzt nicht so explizit oder ich das nicht so explizit gezeichnet habe, aber die, sage ich mal, unschönen Aspekte der Biografie oder auch der Beziehung zwischen dem Kind und dem Vater irgendwie auf eine Art und Weise vermitteln zu können, die ja einfach etwas sachte ist in Anbetracht der Tatsache, also in Anbetracht des Zustandes des Vaters. Und ich glaube, als früher oder später muss man hat man die Realisierung, dass man also schon irgendwie den Anspruch hat, ehrlich zu sein gegenüber seinen Eltern, was viele Dinge anbelangt, aber auch jetzt vielleicht auch nicht sich unbedingt das Recht herausnehmen kann, das jetzt in aller, wie soll ich sagen, das jetzt so drastisch auch so ihnen zu sagen oder so ganz plakative Vorwürfe zu machen, sondern in irgendeiner Art und Weise eine Sprache zu finden, die das vermittelt, aber auch trotzdem eine Art von Respekt trotzdem auch für die Eltern beinhält. Und das war, glaube ich, so der Auslöser für das Kind, ne? Dieser Hintergrund.
Das heißt immer so schön, das Kind, das ist ein erwachsenes Kind. An einer Stelle kommt ja vor Mutterhände. Wir haben aber trotzdem, wir sind so ein bisschen davor zurückgeschreckt, ganz klar zu sagen, es ist eine Frau oder ein Mann. Da haben wir uns so ein bisschen zurückgehalten. Wie ging es dir beim Schreiben? Hattest du jemand vor Augen? Eine Figur, die da erzählt?
Ja.
Und wen? Möchtest du mehr darüber erzählen?
Also für mich ist der Text auch ein bisschen ein mich hineinversetzen in Zukunftsängste. schon, also das ist natürlich auch ein autofiktionaler oder autobiografischer Text. Und natürlich habe ich mich auch darin, in der Situation habe ich mich selbst vorgestellt und wie es mir ergehen wird, ne, wenn ich mal in so einer ähnlichen Situation bin. Ich glaube zwar nicht, dass ich auf KI zurückgreifen werde, aber das war so ja, eine Idee, dass das eine Möglichkeit sein könnte.
Deine Eltern sind 1995 vor den Kriegen in Ex-Jugoslawien geflüchtet und sind in der Südsteiermark gelandet. So kann man es zumindest lesen über dich und über deine Eltern. Du bist 1998 in Österreich geboren. Also Migration ist eine Erfahrung, die deine Eltern gemacht haben, du selbst aber nicht. Diese Erfahrung prägt aber deine Familie. Inwieweit hat auch dich trotzdem diese Migrationserfahrung geprägt?
Ja, also ich glaube, es ist illusorisch zu glauben, dass selbst wenn man in einem jetzt Land geboren ist, aber eben einen ganz anderen Familienstammbaum hat, dass man dann sozusagen ohne Nachfragen überall angenommen wird. Wobei ich dazu sagen muss, also das ist kommt auch von beiden Seiten. Also einerseits die Tatsache, dass man natürlich ständig daran erinnert wird, wenn man einen anderen Namen hat und dann Leute neugierig werden darüber, woher man dann eigentlich kommt, dass man sich irgendwie nicht als Teil des Ganzen fühlt. Andererseits aber auch sozusagen die Familie dann natürlich auch aufgrund des Wunsches, irgendwie eine eigene Identität trotzdem beizubehalten, sich auch dann abgrenzt von der Kultur im Land gewissermaßen. Und dass das dann so ein Spannungsfeld ist, in dem man halt als Kind dann, in meinem Fall zweiter Generation, halt ständig gefangen ist, ist klar. Und dass das einen auch nicht locker lässt und einen auch prägt, ist hoffentlich auch klar. Ja.
Was uns auch sehr gut gefallen hat bei deiner Geschichte, ist die Vielschichtigkeit. Also allein beim Thema Sprachlosigkeit gibt es ja mehrere Ebenen, auf denen diese Sprachlosigkeit stattfindet. Und es gibt dann eben auch diese buchstäbliche Sprachdifferenz. Also dass eben dieses erwachsene Kind, das den Vater besucht und der Vater verschiedene Sprachen sprechen. Inwiefern ist das denn für dich eine autobiografische Erfahrung? In welchem Verhältnis stehst du zur bosnischen Sprache? Mhm.
Ja, heutzutage in einem besseren als noch vor einigen Jahren, da ich als Kind halt die Sprache nicht gesprochen habe, einfach weil Deutsch die dominante Sprache war, logischerweise, und meine Eltern auch keinen systematischen Ansatz hatten, um mir Bosnisch beizubringen. Also zu Hause wurde halt immer ein Mix gesprochen und es gibt halt viele Studien darüber, die so darlegen, dass wenn man einem Kind eine Fremdsprache beibringen möchte, die in dem Land, in dem es sich aufhält, nicht gesprochen wird, dann muss man das ganz konsequent durchziehen und dann muss es einen Elternteil geben oder beide Eltern, die die Sprache auch wirklich ständig und konsequent mit dem Kind sprechen. Und das war bei mir halt nicht der Fall. Und das hat, glaube ich, wesentlich dazu beigetragen, dass ich dann mehr oder weniger die Sprache abgelehnt habe, da einfach Deutsch natürlich für mich wichtiger war. Aber ja, heute ist es besser da, weil ich mir die Sprache dann als Erwachsener beigebracht habe und ja, also natürlich jetzt nicht so gut wie Deutsch spreche, aber Kommunikation ist möglich.
Ja, aber interessant, dass du diese dann nochmal drauf geschafft hast, dass es offensichtlich wichtig war, diese Sprache auch nochmal besser zu beherrschen.
Ja.
Also vielen Dank, Kenan Kokic. Vielen Dank für die Lesung heute von diesem Text. Vielen Dank, dass wir daran teilnehmen konnten heute. Viel Glück beim Weiterschreiben. Wir sind gespannt, was als nächstes für Texte kommen. Und schön zu wissen, dass bald noch mehr erscheinen wird. Ja, das war der Walter Serner Preis 2023. Auf unserer Webseite rbbkultur.de findet man die Gewinnergeschichte gegen Ende hin. Man findet dort auch die Laudatio von von Juan Escuse, den Mitschnitt der heutigen Preisverleihung ab morgen, die Fotos von Thomas Ernst. Dann wird man auch sehen, das inzwischen fast fertige Porträt, das an die Wand gemalt wurde, von unserem Preisträger. Vielen Dank an das ganze Team vom Literaturhaus Berlin. Vielen Dank an die beiden Leiterinnen Sonja Longolius und Janika Gellinek. Vielen Dank an unseren Gastjuror Juan Escuse für die Laudatio. Vielen Dank an dich, liebe Nadine.
Ja, danke auch an dich, liebe Anne-Dore. Mich würde nur ganz zum Schluss interessieren, erkennst du dich denn wieder in diesem KI-gemalten Porträt, Kennern?
Ja, ich würde auch mein Gesicht manchmal gerne ausradieren wollen.
Aber. Bitte nicht. Danken möchten wir natürlich auch dem Technikteam vom RBB, die überhaupt möglich gemacht haben, dass wir heute live aus dem Literaturhaus senden konnten. Schön, dass Sie dabei waren hier im Literaturhaus und im Livestream und natürlich auch am Radio. Und ein großer Dank geht auch an unseren Musiker Salih Kadbi, der jetzt natürlich zum Abschluss nochmal einen Song für Sie spielen wird. Vielen Dank und tschüss.